Als ich 2016 entschieden hatte, ich komme nach Bonn, habe ich eigentlich aus der ganzen kulturellen Szene Kondolenzanrufe bekommen. Wie kannst du das machen? Bonn hat die Kultur, die hat keine Schnitte, das wird schief gehen, du armer Kerl, das Orchester und alles ist auf dem absteigenden Ast. Und ich habe damals gesagt, na, geht was in Bonn, ich möchte das wissen.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Im Fußball wäre die Nachricht, hurra, der Coach verlängert und wir spielen nach wie vor Champions League. In Bonn war die Freude aber ähnlich groß, als Dirk Kaftan, der Generalmusikdirektor und Dirigent des Beethoven-Orchesters, angekündigt hat, er bleibt, und zwar für weitere 5 Jahre in Bonn. Jetzt muss nur noch der Rat am 4. September zustimmen und dann scheinen alle happy zu sein. Vor allem einer. Herzlich willkommen, Dirk Kaftan.
Hallo.
Heißt das, Sie fühlen sich einfach sauwohl hier bei uns in Bonn oder was ist der Grund?
Ich habe hier einfach noch genug zu tun, das ist der Grund.
Oder wollen Sie einfach wissen, ob die Beethovenhalle im Dezember wirklich fertig wird?
Naja, das hätte ich ja so und so noch mitbekommen, aber ich will tatsächlich noch einiges wissen in Bonn, das stimmt.
Denn es ist, man kann wirklich so sagen, es ist ja eigentlich die Payback-Phase, die dann eigentlich jetzt beginnt. Sie hatten ja ein unfassbares Pech, muss man wirklich sagen. 2017 ging es los und dann hat ja alles geguckt auf das Jahr 2020, Beethoven-Jubiläum, 250 Jahre. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Sie das Orchester wahrscheinlich damals mit übernommen haben. Und dann kam diese unsägliche Corona-Krise und das Jubiläumsjahr ist ins Wasser gefallen. Man hat viel nachgeholt, glaube ich, aber beginnt jetzt wirklich so die eigentliche, ich sag mal, wirkliche Payback-Phase, dass man jetzt sagt, okay, jetzt habe auch ich mal richtig Spaß mit dem Orchester?
Nee, so empfinde ich das nicht. Also erstens habe ich immer schon richtig Spaß gehabt und auch die Interimszeit ohne Halle haben wir, glaube ich, genutzt, indem wir die ganze Stadt kennengelernt, bespielt und auch so ein bisschen gewonnen haben. Ich sehe das jetzt auch als eine neue Herausforderung, diese Halle zu bespielen, diese Halle zu einem Wohnzimmer, musikalischen Wohnzimmer der Stadt zu machen. Das ist eine echte Aufgabe, weil sie ja auch nicht nur mit guten Nachrichten in der Historie geprägt wurde und da gehen wir jetzt voller Energie ran.
Wir sprechen gleich in aller Ruhe natürlich noch über die neue Halle. Ich will vorher nochmal 2 Sätze zur Vertragsverlängerung. Musste man Sie lange überreden oder wie lange haben Sie sich denn damit auseinandergesetzt?
Also Hat man
Angebote gemacht? Unmoralische vielleicht sogar?
Naja, also ich muss sagen, es ist die schwerste berufliche Entscheidung gewesen, die ich zu treffen hatte, weil es erstmal nicht so gewöhnlich ist, dass man über eine Periode von 10 Jahren, es werden dann ab 27, bin ich 10 Jahre in Bonn, dass man bleibt. Es, Fußballcoach haben Sie angesprochen, man soll eigentlich immer dann gehen, wenn es am schönsten ist. Da gab es viele Überlegungen, es gab auch andere Optionen für mich und diese Entscheidung war vielschichtig. Als ich 2016 entschieden hatte, ich komme nach Bonn, habe ich eigentlich aus der ganzen kulturellen Szene Kondolenzanrufe bekommen. Wie kannst du das machen? Bonn hat die Kultur, die hat keine Schnitte, das wird schief gehen, du armer Kerl, das Orchester und alles ist auf dem absteigenden Ast. Und ich habe damals gesagt, na, da geht was in Bonn, ich möchte das wissen. Und es ist eine andere Entscheidung gewesen, jetzt zu bleiben, aber die ist schon auch geprägt davon, dass ich an was glaube hier, dass hier noch was geht, dass noch was geht über das hinaus, was wir gemacht haben die letzten Jahre und glaube natürlich an die Musikerinnen und Musiker, das ist die Lebensader meiner Arbeit und ich glaube an die Stadt in der Art und Weise, wie uns das Publikum hier auch aus der Corona-Krise heraus wieder getragen hat, das ist einzigartig in Deutschland. Und da will ich tatsächlich noch so ein paar Sachen wissen.
Sie werden ja auch wirklich gefeiert da draußen, wirklich wie ein absoluter Kultursuperstar hier in Bonn. Kriegen Sie das eigentlich mit, diese viele Liebe, die Ihnen da entgegenschwappt?
Weiß ich nicht. Also ich bin ein Mensch, der sehr geprägt ist, auch von Selbstzweifeln und tendiere auch zum Grübeln. Ich glaube, ich bin jemand, der negative Schwingungen deutlich stärker wahrnimmt als positive. Deshalb waren die Jahre auch nicht nur einfach. Ein paar Sachen haben Sie angesprochen, die einen überall getroffen hätten, aber es gab auch Nüsse zu knacken hier in Bonn und wenn man Künstler ist, hat man sowieso jeden Tag damit zu kämpfen, auch den Kritiker in sich irgendwie zu bearbeiten, zufriedenzustellen oder sich mit dem auseinanderzusetzen.
Aber was ich schon sagen kann, glaube ich, für viele, was sie geschafft haben, ist, ich sag mal, den alten Beethoven ein bisschen abzustauben. Also das muss man schon sagen. Also so dieses Bild von Beethoven, dem Orchester und Bonn, das, was offensichtlich ja Ihnen auch 2016 erzählt worden ist, dass sie dem Ganzen schon ein bisschen moderneren Anstrich gegeben haben. Ist das auch das Ziel gewesen?
Das war absolut das Ziel. Das ist schön, wenn das so rüberkommt und so wahrgenommen wird. Das ist das Ziel und es muss weiter das Ziel bleiben. In Kombination mit dieser Halle, die ja auch erstmal auch eine Geschichte mitbringt, bestimmte Erinnerungen, die Bonnerinnen und Bonner an dieser Halle haben, in Kombination auch mit den vielen Partnern, die auf dem Weg dazu gewonnen wurden, die uns zur Seite standen, und natürlich im Blick auf engere Kassen, auf Sparvorgaben, das darf man auch nicht vergessen, dass das eine echte Herausforderung ist, die man auch annehmen muss.
Sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ich will nochmal ganz kurz zu den Visionen kommen. Also als Fußballtrainer, um im Bild zu bleiben, hat man ja irgendwie als Trainer nochmal Bock, irgendwie in der Premier League irgendwie, weiß nicht, Liverpool oder mindestens mal Real Madrid irgendwie zu trainieren. Gibt es sowas bei euch Dirigenten auch? Also dass man sagt, mal einmal New York oder einmal London?
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe ja das Glück, dass ich auch über meine Tätigkeit in Bonn immer wieder bei anderen Orchestern oder Mannschaften, wie sie sagen, gastieren kann. Ich bin jemand, der gerne an einem Ort Spuren hinterlässt, auch indem man sich voll auf den Ort einlässt. Bei mir ist es nicht so, dass ich die Berliner Philharmoniker dirigiert haben muss, um von mir selber zu sagen, dass ich ein erfülltes Berufsleben hinter mir habe, sondern ich suche eher, sagen wir mal, die Erfüllung in den Herausforderungen, die sich mir stellen. Also ich habe weder jemals strategisch gedacht, noch denke ich eigentlich in Superlativen. Das heißt nicht, dass man für den eigenen Laden keine Vision hätte, das auch nochmal auf eine andere Stufe zu stellen.
Ja, zumal Sie ja jetzt wirklich die Chance hätten, hier die Stadt musikalisch weit über ein Jahrzehnt hinaus zu prägen. Wenn man 32, vielleicht machen Sie auch weiter, aber wenn man irgendwann mal zurückguckt, was wäre so ein Satz, der hängen bleiben sollte über Ihr musikalisches Schaffen hier?
Also das, was Sie schon gesagt haben, dieses Entstauben von bestimmten Vorurteilen oder auch das Weggehen von klassischer Musik als Art einer Repräsentationskunst ist etwas, glaube ich, was wir noch intensiver betreiben müssen. Das ist was mir extrem wichtig ist. Mir geht es um Beziehungen, mir geht es um Kontakt, mir geht es um direkten Draht zu den Menschen, zum Publikum, eine Nahbarkeit in die Stadtgesellschaft hinein dessen, was wir tun. Denn das ist die einzige Berechtigung dafür, dass wir uns auch ein teures Orchester leisten und nicht irgendwelche CDs anstellen oder Gäste einladen in die Stadt, sondern dass wir hier wirklich professionelle Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt, wir sprechen hier von einem Orchester, das besteht aus fast 30 Nationen, die wir hier haben und die in die Gesellschaft reinwirken, die man sehen kann, die man spüren kann und zu denen man eine Beziehung aufbaut, eine emotionale Beziehung. Mhm. Und wenn uns das gelingt, dieses Profil, diese Persönlichkeit bei Bonnerinnen und Bonnern so zu verankern, dass man hinterher sagt, ja, in der Zeit ist das gewachsen, ist das passiert, haben wir eine Beziehung aufgebaut, die sehr schwer nur zu zerstören ist, dann werde ich hinterher sagen, ja, es waren gute 15 Jahre.
Wir haben 2017 auch miteinander gesprochen. Damals haben Sie gesagt, was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass man Beethoven viel, viel mehr sieht mal hier in der Stadt. Also ein Fremder mitunter weiß manchmal gar nicht, Bonn ist ja Beethovenstadt. Man kriegt es gar nicht mit. Hat sich das geändert in den letzten Jahren Ihrer Meinung nach?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass uns immer noch die Lücke wehtut, die Corona-Pandemie durch das Beethoven-Jahr gerissen hat. Also da hatten wir natürlich viel vorher ein Wahnsinnskonzept, was eigentlich diesen Schritt tun sollte. Gar nicht mal so zu Sichtbarkeit, sondern vor allem zu Spürbarkeit von dem, was heißt denn Beethoven.
Warum gelingt das trotz alledem, ich sag mal in einer Stadt wie Salzburg beispielsweise, so viel besser, dass man da durchgeht und an jeder Ecke gibt es so eine Kugel von Mozart und überall guckt er einen an. Warum gelingt das da besser als in Bonn?
Also dafür gibt es vielleicht viele Gründe. Erstens mal ist Salzburg nicht Bonn und zweitens Mozart nicht Beethoven. Es sind zwei unterschiedliche Städte. Es ist so, dass Beethoven eben Bonn verlassen hat und seine wichtigsten Werke in Wien geschrieben hat. Das ist nun mal so. Aber er hat Bonn verlassen als erwachsener, fertiger Musiker. Das ist im Bewusstsein noch nicht so drin, dass Beethoven hier eigentlich zu Beethoven wurde. Und ja, Beethoven ist der komplexere Musiker. Er ist der sperrigere Typ. Man kann sich an dem reiben. Der ist komplexer. Da muss man einfach mehr Schichten durchdringen, um zu sehen, wer war er denn eigentlich. Und auf der anderen Seite ist genau das der Punkt, warum er so inspirierend ist, warum man auch mit Beethoven letztendlich alles begründen kann, weil in dem steckt alles drin, Demokratie, Europa, Menschenrechte, absolute Musik, komplette Weltabgeschiedenheit, also eine Musikerpersönlichkeit, die so viel hergibt, dass sie eben nicht so einfach plakativ zu vermarkten. Das heißt nicht, dass Mozart nicht komplex ist, aber Mozart wurde in der Vermarktung sehr viel reduzierter als Geniekult benutzt, auch missbraucht, kann man sagen. Mhm. Und bei Beethoven ist das eine Sache, die kostet ein bisschen mehr Grips und ist auch
Also die schlauen Musikfans sind Beethoven-Fans, ja?
Nee, ich glaube dieses Ding, wir vermarkten Beethoven, ist ja erstmal auch ein reduzierter Ansatz, ein reduzierter Gedanke. Und das ist eben nicht so einfach, den zu reduzieren, und das ist auch gleichzeitig gut.
Hätt's denn der Sache gut getan, also wenn Sie Ludwig van nochmal sprechen können, dass er sagt, Mensch, kannst du nicht noch ein, zwei populäre Opern schreiben vielleicht? Dann, da war er ein bisschen schwach auf der Brust.
Ja, das ist nicht so geworden mit den Opern, aber dafür hat er ein paar Stücke geschrieben, die aus denen zumindest Auszüge von allen Menschen gepfiffen werden. Also weiß ich nicht, an den Opern soll es glaube ich nicht gelegen haben.
Die neue Spielstätte, die Beethovenhalle, Sie haben es schon zwei, dreimal angesprochen, das Ding ist dann fertig am 16. Dezember, da gibt es die große Eröffnung. Wissen Sie schon, was Sie eigentlich aufführen werden?
Ja, wir werden aufführen die Auferstehungssinfonie von Gustav Mahler. Jetzt fragen bestimmt einige, warum ist das das Hauptstück und keine Beethoven-Sinfonie? Wir wollen einfach in diesem Konzert erstmal zeigen, was die Halle kann. Das ist ein Stück, was breit aufgefächert mit dem Bundesjugendchor dort aufgeführt wird, natürlich ein bisschen Symbolcharakter hat, wo alle Register gezogen werden, Orgel, Chor, Orchester. Man wird diese Halle so richtig in voller Pracht klingen hören. Natürlich wird es Beethoven geben in dem Programm, nämlich das vierte Klavierkonzert, gespielt von Fabian Müller. Es wird eine Uraufführung geben von Sarah Gleunerich, einer ganz tollen jungen Komponistin, dass wir auch das Neue, also die neue Musik dort haben. Und es wird das im Nachgang geben, nämlich eine Woche später, was sich viele vielleicht gedacht haben, was wir tun werden bei der Eröffnung, nämlich die 9. Sinfonie, die wird es zum Jahreswechsel geben. Aber bei der Eröffnung soll es wirklich darum gehen, die Bandbreite der Halle voll auszufahren.
Haben Sie Ihre Rede schon fertig? Also, werden ja wahrscheinlich was sagen müssen, oder?
Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Vielleicht ein Aspekt, dass es irgendwie ja endlich nach vielen, vielen Jahren fertig ist. Schade, dass es vielleicht kein Festspielhaus geworden ist. Leider nur eine sanierte Halle oder überwiegt einfach die Vorfreude?
Also ich kam ja nach Bonn, wo all diese Diskussionen schon abgeschlossen wurden. Ich habe auch die Halle erst jetzt nach der Sanierung oder während der Sanierung von innen gesehen. Für mich ist das was ganz Neues. Ich lasse mich da voll drauf ein. Für mich ist es überhaupt kein Leider. Es ist eine Halle, die aus der Zeit heraus auch mit einer großen architektonischen Symbolkraft entstanden ist. Eine lichtdurchflutete Architektonik, die für dieses auch Understatement und die Öffnung der Bonner Republik steht. Für mich ist das ein ganz wichtiger Teil der Bonner Geschichte, die sich dort jetzt wieder öffnet. Erleichterung ist es, was unsere Arbeitsbedingungen angeht. Wir haben jetzt jahrelang immer jeden Morgen den Rollrasen ausgelegt, um zu improvisieren, wo proben wir denn? Also einen Probenort zu haben, das kann, glaube ich, niemand verstehen, der nicht selber Musiker ist, was das heißt. Das ist gigantisch, dass wir da einziehen können. Es ist Erleichterung natürlich, dass wir dort ein Zuhause kriegen, und gleichzeitig ist es aber auch eine Herausforderung, auch mit etlichen Fragezeichen, wie wir denn diese Halle bespielen werden, wie wir sie zum Leben erwecken werden. Sie ist größer, sie hat mehr Plätze, sie hat andere Voraussetzungen, und das halte ich für ganz wichtig, sie muss auch gut bespielt werden, wenn das Beethoven-Orchester dort nicht spielt. Es muss ein guter Plan her, ein gutes Betreiberkonzept, was diese Halle attraktiv macht mit großen Inhalten.
Sie kennen so viele unfassbar tolle Konzerthäuser in der ganzen Welt und haben die natürlich auch im Ohr. Kann man mal für einen Nicht-Musik- und Kulturfreak sagen, in welcher Range spielen wir denn da jetzt mit der Beethoven-Halle? Also das Beethoven-Orchester ist Champions League, oder? Eher so oberes Drittel Bundesliga.
Nein, das ist Champions League. Das ist ganz klar. Bei der Halle weiß ich es noch nicht. Wir entdecken die jetzt. Wir hatten zwar ein paar Akustikproben, wo auch die akustischen Systeme noch nicht ganz fertig waren. Das entdecken wir jetzt. Da wage ich auch überhaupt keine Einordnung. Was die Akustik angeht, ist das ja auch immer so eine Sache. Wenn sie jetzt Leute nach der Akustik der Elbphilharmonie fragen, werden sie Leute treffen wie Jonas Kaufmann, die sagen, da gehe ich nie wieder rein, das war so schrecklich, da möchte ich nicht singen. Mhm. Und genauso wird es in der Beethovenhalle vielleicht sein, dass den einen das besonders gut gefällt und den anderen nicht. Das heißt, da absolute Parameter anzulegen, ist wie bei der Kunst unheimlich schwierig. Ich glaube, wichtiger ist das drüber nachdenken, was soll diese Halle denn als Zentrum der Bonner Kultur können. Also was heißt, was auf Deutsch, was spielen wir denn da? Und wer spielt da? Und wer darf da rein? Unter welchen Bedingungen darf er da rein? Wie kriegen wir das Ding so geöffnet, dass man da eigentlich jeden Tag gerne hingeht, dass man da Zeit verbringt, dass man sich da trifft, dass man Begegnungen hat, dass man spürt, dass man Emotionen zulässt. Mhm. Und das ist völlig unabhängig davon, wie das Ding am Ende klingt. Da geht es um Inhalte und das haben wir ja auch bewiesen in den letzten Jahren. Wir hatten keine Halle, wir haben überall gespielt und wir haben Publikum ohne Ende dazu gewonnen. Das ist etwas, glaube ich, das ist eine Erfahrung, die werden wir jetzt in die Halle mit reinnehmen.
Wir sind gerade mitten im Wahlkampf, es wird viel über Kultur gesprochen. Sie haben gerade gesagt, Beethoven Orchester ist Champions League. Und Champions League kostet auch schweineviel Geld. Beethoven Orchester ist teuer. Was erwidern Sie denen, die sagen, ehrlicherweise, wir hier in Bonn, wo wir Schulden von fast 4 Milliarden Euro haben, wir können uns eigentlich so ein teures Orchester gar nicht leisten?
Also erstmal sage ich, das ist ja nicht meine Entscheidung, was ich Bonn leisten will und nicht. Ich mache ein Angebot, ich komme hier mit meinem Bauchladen her und brauche, wenn ich meinen Job machen will, bestimmte Bedingungen. Dann ist es an der Politik bzw. der Gesellschaft zu sagen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Bonn hat unter meiner Leitung das kleinste Beethoven-Orchester seit über 50 Jahren, wahrscheinlich noch länger.
Wie viele Musiker sind dabei aktuell?
Es sind 103,5, das heißt nicht, dass einer in der Mitte so durchgeschnitten ist, zack, sondern dass wir, also ich habe ein paar Stellen einsparen müssen, als ich kam und wir sind jetzt bei 103,5 gelandet und das ist tatsächlich auch ein bisschen eine magische Grenze, weil unterhalb dieser Grenze vieles nicht mehr geht, wie das gleichzeitige Bespielen von Musik, Theater, Oper, Konzert, also es ist einfach ein Garant für Qualität und Angebot, kurz gesagt.
Das heißt also mit 95 Musikern, sag ich mal, klingt Beethovens Neunte komplett anders?
Nee, tut sie nicht. Es ist einfach die Frage einer Betriebswirksamkeit, 103,5 Stellen. Das heißt ja nicht, dass diese 103,5 Musikerinnen jeden Abend auf der Bühne sitzen, sondern dass sie zur Verfügung stehen für ein Angebot. Okay. Eine Fußballmannschaft hat auch Auswechselspieler, das gleiche betrifft so ein Orchester. Und wir bieten ein Angebot, wo wir auch an mehreren Orten gleichzeitig präsent sind, was ja genutzt wird. Also bei einer Auslastung von zwischen 90% und 100% gibt es die Nachfrage in Bonn. Ich sage den Kritikern, die sagen, das ist zu teuer, das wollen wir nicht. Erstens saniert sich kein Stadthaushalt daraus, wenn man jetzt sagt, das Beethoven-Orchester wird verkleinert, abgeschafft oder das Theater ist ja nochmal die andere Diskussion. Brauchen wir das, wollen wir das? Und zweitens hat es was zu tun mit Lebensqualität, mit Attraktivität. Und gerade in Zeiten, wo wir wieder so viel in Rüstung investieren, so viel in Dinge, die nicht direkt lebensbejahend sind, egal wie man die einordnet, halte ich es für lebensnotwendig, in Bildung, in Kultur, in Sport zu investieren und auch daran festzuhalten in schwierigen Zeiten.
Ja, aber es gibt natürlich schon auch eine Kritik an der Höhe der Kosten. Also beispielsweise wird jede Karte für ein Konzert, für ein Beethoven-Orchester mit circa 200 Euro bezuschusst. Also die müsste eigentlich 200 Euro teurer sein, das zahlt aber die Allgemeinheit, um das einigermaßen erträglich zu machen. So eine Förderung bekommt natürlich ein Pop- oder Rockkonzert nicht oder auch der Kunstrasen beispielsweise, wo 110.000 Menschen hingegangen sind, bekommt keinen Cent Förderung. Ist das gerecht aus Ihrer Sicht?
Ja, also die indirekte Bezuschussung von Pop und Rock ist nochmal ein anderes Thema, das will ich hier gar nicht aufmachen. Es geht um einen Bildungsauftrag bei dem, was wir tun. Es geht ja auch letztendlich darum, was hält eine demokratische Gesellschaft ihren Menschen vor an Angeboten. Die Idee zur geförderten Kultur ist ja aus der Sozialdemokratie entstanden, wo man gesagt hat, wir möchten die Schätze der Reichen, damals hieß das natürlich unangefochten Hochkultur, allen Menschen zugänglich machen. Es geht um zugänglich machen. Wenn Sie das zurückdrehen und sagen, die Karte kostet 200, 300 Euro pro Abend, dann ist es ein exklusives Ding für die Reichen und Schönen dieser Welt. Dafür, und
Taylor Swift wird auch bezahlt. Also die kostet ähnlich viel, sag ich jetzt mal.
Taylor Swift wird auch bezahlt. Taylor Swift bietet aber nicht ein Angebot an eine Stadt, jeden Abend irgendwo eine Veranstaltung besuchen zu können. Die kommt vielleicht einmal im Jahr auch nicht unbedingt nach Bonn, sondern irgendwo anders hin. Mhm. Das ist eine Frage von Angebot und Lebensqualität direkt vor Ort. Ich halte das für sinnvoll angelegtes Geld. Es ist aber, wie gesagt, nicht an mir zu entscheiden, ob das die Gesellschaft auch so sieht.
Ein absolutes Highlight war auch in diesem Jahr wieder das Klassik-Picknick in der Rheinaue. Unfassbar viele Menschen waren da und haben das Beethoven-Orchester live und open air erlebt. Ist das tatsächlich auch die beste Möglichkeit, diese klassische Musik, Beethoven, ein Orchester für eine breite Masse, für Kinder und Jugendliche, erlebbar zu machen?
Ja, also dieses Jahr war natürlich gigantisch Rekordbesuch. Ich weiß nicht, wie viele da waren um den Bereich herum, haben die Leute noch gekämpft, weil sie nicht alle reinkamen.
Knapp 10.000 tatsächlich.
Ja, das war schon toll. Auch tatsächlich mit sogenannter klassischen Musik die Leute zum Tanzen zu bringen, das ist immer was ganz Besonderes. Ja, das ist die Zukunft, glaube ich, ohne dass man... Also die Kunst besteht darin, dass man nicht platt und billig sich anbiedert, indem man sagt, es ist alles easy peasy und fun und lustig, weil es das nicht ist. Also ein Hörerlebnis ist erstmal auch ein aktiver Prozess, und wenn ich in einem Saal still sitze und einer Sinfonie lausche, ist das auch nicht unanstrengend, das will ich ganz ehrlich sagen. Also eine Beethoven-Sinfonie zu erleben, ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Dass eine Sinfonie dauert zwischen einer halben Stunde oder vielleicht sogar anderthalb Stunden bei Gustav Mahler. Das ist erstmal eine Herausforderung an den Hörer, und das ist auch nicht jedermanns Sache. Gehört aber dazu, dass wir das auch als Ziel haben, diese Art von Versenkung, diese Art von Konzentration und nur hören als eigentlich höchstes Angebot weiter zu liefern, und dazu brauchen wir auch unsere Qualität und die Qualität der Musikerinnen und Musiker, um diese Erlebnisse zu schaffen. Wenn ich die Türen öffne mit anderen Programmen, heißt das also nicht, dass ich das aus dem Blick verlieren darf, oder das heißt auch nicht, dass wir nur noch lustige Sachen mit den Brings machen, um unsere Lebensberechtigung zu erzählen, sondern wir sind ein klassisches Orchester, und das, was wir tun, diese Art von Musik zu hören, ist eine andere als das, was sagen wir mal in der Hitparade läuft, ohne das eine gegen das andere qualitativ auszuspielen.
Haben Sie auch darauf geachtet, dass die erste Geigerin nicht ein Dezibel zu laut war an dem Abend?
Naja, das ist nicht unser Job, sondern natürlich der Job der Technik gewesen. Da haben wir überhaupt nicht drauf geachtet, und das ist natürlich eine ganz andere Diskussion.
Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber eine total schöne Anekdote gelesen über Ludwig van Beethoven, der ganz offensichtlich auch mal ein Lautstärkenproblem hatte. Mit einem seiner Fürsten, wo er mal bei ihm in den Privatgemächern offensichtlich ein Konzert aufhören musste, irgendwie mit dem Klavier, und wahnsinnig laut irgendwie immer Klavier gespielt hat, und nachher sich der Fürst beschwert hat, bitterlich bei Ludwig von Beethoven, er soll gesagt haben, Fürsten wird es noch Tausende geben, Beethoven gibt es nur einen.
Ja.
So, sehen Sie parallel zur aktuellen Bonner Stadtgesellschaft.
Ja, also ich finde, das ist natürlich ein trauriges Kapitel, und da wird es den Veranstaltern auch wirklich schwer gemacht, wenn man da mit der Stechuhr und dem Messgerät rangeht und ein Angebot, was zum Beispiel der Kunstrasen bietet, dann droht kaputt zu machen durch irgendwelche Kleinkrämerei. Also ich habe dafür kein Verständnis. So sehr, wie Willem Busch sagt, Musik als störend empfunden wird, da sie mit Geräusch verbunden. Also da gehört auch Augenmaß dazu, und man muss sehen, dass es zu einer Gesellschaft dazu gehört, zu feiern und auch mal irgendwo siebene gerade sein zu lassen. Und klar bin ich da auf der Seite derer, die das vielleicht auch mal nicht einhalten. Beethoven selber hat schon auch starke Pegel gemocht. Man darf nicht vergessen, dass viele seiner Sinfonien in sehr engen Räumen, sehr engen, steinernen Räumen uraufgeführt wurden. Die Eroica im Palais Lobkowitz, das war berstend laut. Das hat geknallt, und das hat er geliebt. Er hat Wellingtons Sieg geliebt, weil es sein lautestes Stück war. Er hat es gerne knallen lassen. Und hat aber dann auch wieder die Stille genossen und die intimsten Momente im Streichquartett, um zu den größten, tiefsten, traurigsten Momenten seiner Seele Ausdruck zu verleihen. Also da ist die Bandbreite riesig, und ich glaube, über sowas, da hätte er schon einen Wutausbruch gekriegt, ja.
Gilt das für Sie eigentlich auch, dass Sie es gerne krachen und knallen lassen, aber ganz gerne auch die ruhigen Momente genießen, wenn Sie dirigieren?
Wenn das aus dem Wesen des Stücks heraus sinnvoll ist und logisch, dass es kracht, dann lassen wir das gerne krachen. Aber ich mag nicht gerne, dass es kracht, nur um des Krachens willen. Das ist irgendwie was, was gegen mein Verständnis von guter Musik geht. Sondern ich mag gerne eine emotionale Achterbahnfahrt mit vielen Extremen, mit großen Farben, mit einer großen Bandbreite. Da gehört das ganz leise Intime dazu, da gehört das ganz ekstatisch Laute auch mal dazu, aber eben nur, wenn es aus einer Entwicklung raus begründbar ist.
Gibt es eigentlich ein Ritual, das Sie haben, bevor Sie sozusagen auf den Platz gehen, bevor Sie vor das Orchester treten?
Ja, ich habe meine Rituale vor Vorstellungen, vor Aufführungen und eigentlich auch vor Proben. Das hat zu tun mit Konzentration, das hat zu tun mit Sammlung und vielleicht auch Meditation. Da gibt es etliche Rituale, die...
Aber was denn zum Beispiel? Wird so der Taktstock da irgendwie dreimal auf die linke Schulter geklopft oder irgendwie so, bevor es losgeht? Oder?
Nee, das geht's eher darum, dass ich meine innere Stille finde, dass ich meditiere, dass ich versuche, mich zu konzentrieren und nochmal so einen inneren Film ablaufen lasse. Was mir wichtig ist in der Aufführung, geht es eher um Beschäftigung mit mir selber.
Auf was können wir uns denn jetzt noch freuen, die nächsten 5 Jahre Beethoven-Orchester mit Dirk Kaftan?
Also die Herausforderung in Bonn ist, dass wir das Lokale auch mit dem Internationalen verbinden. Wir haben in den letzten Jahren lokal unheimlich viel gemacht und ich glaube auch erreicht. Durch den Wegfall des Beethoven-Jahres ist das Internationale ein bisschen auf der Strecke geblieben. Wir würden natürlich gerne weiter unsere Gastspieltätigkeiten entwickeln mit Partnern aus anderen Ländern, gerne auch mit Partnerorchestern aus anderen Ländern, um da einen Austausch herzustellen. Ich träume von einem Frühjahrsfestival in Zusammenarbeit mit dem Beethovenfest, wo wir ein Festival nur des Orchesters, wo wir komprimiert für Bonn uns auseinandersetzen mit den Beethovens Stücken, aber auch ein Magnet werden für den Fremdenverkehr. Ich träume von einem engeren Zusammenrücken mit der Wirtschaft. Ich habe Signale von den DAX-Konzernen, dass das möglich ist. Das heißt nicht, dass wir jetzt nur noch irgendwie mit dem Telekom-Logo rumrennen, aber die Telekom hat zum Beispiel sehr viel getan für uns, ohne immer viel zu erwarten. Ich träume davon, dass wir die Partnerschaften vor Ort, und da spreche ich vor allem auch von der freien Szene, auf gesundere Beine stellen. Und natürlich ist mein Bestreben, dass wir das Theater und damit auch das Musiktheater hier in Bonn nicht nur erhalten, sondern auch weiterbringen. Das gehört nun mal zu uns, das gehört zu mir. Das ist eine Diskussion, die steht uns noch bevor. Da werde ich mich voll reinwerfen in diese Diskussion. Bonn braucht Theater, Bonn ist eine Universitätsstadt und wir brauchen natürlich auch die Räumlichkeiten dazu.
Ist es denn so, dass je weiter man von Bonn weg ist, desto größer ist die Begeisterung für Beethoven? Ist das ein Eindruck, den Sie haben?
Nö, das kann ich nicht sagen. Also ich finde, in Bonn ist da schon viel Begeisterung da. Es gibt die Bürger für Beethoven, die einen unheimlichen Wind machen. Beim Beethovenfest brummt die Bude. Es ist immer noch so, dass manche Beethoven, und das kommt so von so alten Begriffen, der Beethoven-Pflege, ja, der braucht keine Pflege, der Beethoven. Der ist nicht tot und nicht krank. Es geht um Beethoven-Leben. Und da müssen wir die Türen noch viel weiter öffnen, weil sich die Bereiche dann noch zu sehr trennen oder ausschließen, ja, dass so eine Ausschließlichkeit gespürt wird. Ah, der Beethoven, das sind die Spinner, die den pflegen, ja. Und dann gibt es irgendwie das lustige Leben drumherum. Und da gibt es eine Kluft, die es zu kitten gilt, aber Begeisterung für Beethoven, finde ich, ist aller Orten zu spüren.
Was ist für alle Neulinge da draußen, für alle Rookies, die mit Beethoven-Orchester, einem klassischen Symphoniekonzert noch nie groß in Verbindung gekommen sind, was ist die beste, ich sag mal, Einstiegsdroge? Was ist das beste Stück dafür?
Gibt's kein Stück. Und mir geht's auch gar nicht um Beethoven in dem Fall. Wenn keiner Kontakt hatte, zum Beispiel zu einem klassischen Symphonieorchester wie dem Beethoven-Orchester, dann lade ich sie ein, nutzen sie die Chance zu offenen Proben. Bei uns kann man mitten im Orchester sitzen in der Probe. Ich mache die Türen auf, sie setzen sich rein, sie sitzen vor der Tuba, vor dem Becken, vor den Hörnern, in den Streichern, wo sie wollen. Und echt, lassen das mal auf sich wirken, lassen mal die Vibrationen zu, denken nicht dran, welches Stück gespielt wird, welcher Komponist, wie alt er ist, wie jung, und kommen mal und lassen es einfach zu, was es mit ihnen macht. Das ist ein Selbsterfahrungstrip, so ein Sinfonieorchester. Das ist ein Selbsterfahrungstrip, zu dem wir einladen, zu dem wir hier jeden Tag die Chance bieten, das zu erleben. Und das ist, um das nochmal zu sagen, nach meiner Auffassung jeden Cent wert.
Und wenn es einen gibt, der diese Begeisterung für Beethoven und für klassische Musik ausstrahlt, dann ist das der Generalmusikdirektor und Dirigent des Bonner Beethoven-Orchesters, Dirk Kaftan. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.